kompakt.
In Aal präsentiert der bildende Künstler William Cantridge eine Oper in der Schnittmenge Kunst, Musik. Opernhaft klingt sie nicht unbedingt. Dann The Last Screenwriter, ein Film, dessen Drehbuch konsequent von einer künstlichen Intelligenz geschrieben ist. Ist beruhigend langweilig. Und wer kann belangt werden, wenn faschistisches Liedgut auf Spotify veröffentlicht wird? Am Mikrofon ist Simon Buri. Willkommen zu Kultur Kompakt. Letzte Woche hat es begonnen, das Festival von Aix-en-Provence. Der französische Gegenpol, wenn man so will, zu den Salzburger Festspielen. Beide sind stark in der Oper, Salzburg überdies im Theater. Und Aix? Aix hat vor 4 Jahren einen starken Partner gefunden in der Schnittmenge von Kunst und Musik. Das Luma im Nachbarstädtchen Aal. Und dort hatte gestern ein Stück des südafrikanischen Künstlers William Cantridge Premiere. The Great Yes, The Great No. Für uns vor Ort war Musikredaktor Benjamin Herzog. Patricia Morena hat mit ihm über seine Eindrücke gesprochen.
Benjamin, bonjour. Eben warst du noch in Aix und hast für uns berichtet, jetzt in Arles. Sag mal, ein Festival in 2 Städten? Ich meine, da ist eine Autostunde dazwischen.
Da ist eine Autostunde dazwischen, ja, aber der Hauptspielort, das ist immer noch Aix-en-Provence mit seinen 3 Bühnen und vor allem natürlich der schönen Open-Air-Bühne im Bischofspalast. In der Kunststadt und Stadt der Fotografie Arles, du hast es gesagt, da geht es Richtung bildende Kunst und so war es dann auch eben mit diesem Projekt von William Cantridge.
Der ist ja vielen eigentlich eher als bildender Künstler ein Begriff. Ich erinnere mich, dass es 2019 eine große Cantridge-Ausstellung im Basler Kunstmuseum gab. Macht denn der jetzt auch Musik?
Naja, machen nicht, aber inszenieren und in seine Kunst integrieren schon. Mhm. Cantridge hat auch schon die Nase von Schostakowitsch inszeniert, für den er ein großes Flair hat für diesen Komponisten. Das hier jetzt ist eine Kammeroper und man konnte aber schon im Luma auch viel vom Kosmos Cantridge sehen, von der Grafik über Videofilmen und Installationen bis eben zu dieser Kammeroper mit dieser Musik.
Starke Stimmen, Benjamin. Aber ist das noch Oper im traditionellen Sinn?
Sehr individuelle Stimmen auch richtig. Ja, nein, das ist natürlich keine Oper im traditionellen Sinn, sondern das sind für dieses Stück gemeinsam entwickelte und zusammengetragene Musikstücke ohne eigentlichen Komponisten. Es ist eben ein Chor der Vielfalt.
Worum geht es William Cantridge denn, wenn er diesen Chor der Vielfalt auf die Bühne bringt?
Ja, da geht es ihm wie in aller seiner Kunst um Fragen der Macht, also von der einen Stimme und wie es sich damit umgehen lässt als viele, als Individuum. The Great Yes, The Great No, da geht es um ganz viele Aspekte, konkret dann des europäischen Kolonialismus. Die Geschichte ist auf einer Schiffsreise, begegnen sich André Breton, der Surrealist, und die Schriftstellerin Suzanne Césaire aus Martinique. Es gibt aber auch ganz viele andere Geistesfiguren da, Politiker, Philosophen mit ihren je eigenen Texten, Geschichten, Meinungen. Es geht um Eigen- und Fremdwahrnehmung und eben um Identitäten im Plural und wahrscheinlich auch letztlich darum, das Narrativ von hier, Europa und dort, wie wir so gerne sagen, der globale Süden, aufzubrechen und diese Geschichten miteinander zu verbinden.
Wie gelingt das Cantridge denn? Es klingt ein bisschen nach Irrgarten, das Ganze.
Ja, er bricht sicher die Zentralperspektive auf. Das Nebeneinander ist bei ihm auch gerne surrealistisch angehaucht, humoristisch. Es hat eben kein Zentrum, kein Ja oder Nein, wie der Titel, ich habe das ironisch gelesen, vielleicht unterstellt. Diese Aussagen dann der Protagonisten kommen wie Parolen daher. Da geht es also auch klar um Botschaft, zum Beispiel, warum ist dieses Jahrhundert das Schlimmste von allen oder Trauergesang wird als Sieg enden. Das ist schon stark, aber eher als Text, denn als musiktheatralisch Ganzes.
Also das heißt, dir fehlt diese musiktheatralische Umsetzung oder Anbindung dann doch irgendwie?
Ja, ich habe mich schon mitreißen lassen zum Schluss, aber oft gelingt es nicht wirklich, das Zusammen von Text und Musik. Da will, glaube ich, Kentridge einfach zu viel unterbringen. Mhm. Erst gegen Schluss eben fährt das stark singende Ensemble so zu einer großen Steigerung auf. Da verdichtet sich dann alles mit den Mitteln der Musik. Und da hätte er vielleicht einfach diesen Mitteln einer Kammeroper durchaus noch stärker vertrauen können. Ich würde schon aber sagen, Chapeau für Ex und für das Luma, William Kentridge mit so einem Stück und in einer so großen Ausstellung zusammenbringen zu können, weil diese Breite und Offenheit, das habe ich bei einem anderen Musikfestival so noch nie gehört oder eben gesehen.
William Kentridge mit der Premiere von The Great Yes, The Great No, gestern uraufgeführt am Festival von Aix-en-Provence bzw. in Arles. Die Vorstellungen laufen noch bis am Mittwoch und die Ausstellung mit Werken von Kentridge, die ist in Arles noch bis im Januar zu sehen. Ganze 18 Jahre gibt es Spotify nun schon. Das Unternehmen mit Sitz in Schweden ist weltweit der größte Streamingdienst. Wer ein Abo abschließt, kann werbefrei Musik hören, auch Musik, die sich die meisten nicht freiwillig anhören würden. Musik von Bands, die als rechtsextrem eingestuft werden. Wenn eine Band Songtexte mit rassistischem Inhalt veröffentlicht, dann macht sie sich strafbar. Und wie ist das eigentlich mit Spotify? Gisela Feutz hat nachgeforscht.
Wer auf Spotify mit einschlägigen Begriffen wie Rechtsrock nach Musik sucht, wird schnell fündig. Viel Spaß beim Sterben heißt ein Lied, ein anderes Panzer vor oder Das deutsche Herz. Die Songs stammen von Bands, die Namen tragen wie Frontalkraft oder Ahnenblut, sogenannte Rechtsrock-Bands. Rechtsrock ist die Bezeichnung für eine Art von Rockmusik, die rechtsextremes oder neonazistisches Gedankengut verbreitet. Wer sich rassistisch oder diskriminierend äußert, wer gegen andere hetzt, macht sie strafbar. Das wissen auch Rechtsrockbands und entsprechend geübt sind sie im Formulieren ihrer Texte. Rechtsanwalt Victor Görfi sagt:
So hat man da nicht selten bei solchen Texten, die auf den ersten Blick klar rechts und klar auch abwertend und je nachdem rassistisch erscheinen, im Detail dann doch vielleicht ein Problem, das rechtlich einzuordnen.
Wer sich einen Song anhört auf Spotify, bekommt immer auch gleich ähnliche Songs vorgeschlagen. So funktioniert der Spotify-Algorithmus. Bei meinem Selbstversuch gerate ich immer tiefer in die Rechtsrock-Ecke. Was, wenn da nun tatsächlich ein Song auftauchen würde, der klar gegen das Strafgesetz verstößt? Ich könnte den Urheber des Songs anzeigen, klar. Aber könnte ich auch Spotify anklagen? Schließlich hilft die Plattform mit ihrem Algorithmus bei der Verbreitung mit. Rechtsanwalt Victor Gjörfi ist skeptisch.
Meines Wissens ist die rechtliche Verantwortlichkeit von Spotify, was das Strafrecht betrifft, noch nicht klar geklärt.
Das Problem ist, das Strafrecht hat eine persönliche Verantwortung im Blick und es braucht einen Vorsatz, also eine bewusste Handlung. Das passt nicht zur Songverbreitung von Spotify.
Weil das eben indirekt und über den Algorithmus passiert. Deshalb denke ich, ist das Strafrecht tendenziell ein schlechtes Instrument, um Spotify in die Verantwortung zu nehmen, rechtlich.
Allenfalls könnte in einem solchen Fall das Medienrecht herangezogen werden, sagt Rechtsanwalt Victor Gjörfi. Bloß
man versucht dann eher, Social-Media-Plattformen in die Verantwortung zu nehmen, wie Facebook oder Instagram oder TikTok. Spotify steht da nicht so im Vordergrund.
Und dabei ist Spotify weltweit die am meisten genutzte Musikstreaming-Plattform. Das heißt, ihr Einfluss ist nicht zu unterschätzen. Auf Medienanfragen antwortet Spotify mit einem Verweis auf die eigenen Richtlinien. Dort steht, dass der Streamingdienst Gewaltverherrlichung, Hass, Beleidigungen und Diskriminierungen nicht toleriere. Gleichzeitig werden pro Tag 100.000 neue Songs auf Spotify hochgeladen. Die Übersicht zu behalten, dürfte schwierig sein. Aber
Spotify hat die Algorithmen programmiert und es liegt auf der Hand, dass wenn eine Person gerne Musik hört von Bands, die rechts anzusiedeln sind, dann wird der Algorithmus sehr wahrscheinlich beginnen, solche Songs auszuspielen. Das kann Spotify erkennen und da trägt Spotify deshalb meines Erachtens auch eine Verantwortung dafür, wenn solche Songs verbreitet werden. Zumindest eine Verantwortung in moralischer Hinsicht.
Auch wenn Spotify strafrechtlich nicht belangt werden kann, eine Verantwortung hat die Plattform trotzdem, sagt Rechtsanwalt Viktor Györfi, eine gesellschaftspolitische Verantwortung.
SRF 2 Kultur.
Bonjour Ticino. Mit dieser populären Spielfilmkomödie hat der Zürcher Regisseur Peter Luisi allein in der Schweiz über 350.000 Kinoeintritte verbucht. Soeben ist nun sein neuester Film fertig geworden, aber damit wird Luisi keinen Run auf die Kinosäle auslösen, sondern ausschließlich Klicks. The Last Screenwriter kann man sich nur online anschauen, das dafür aber kostenlos. Der Film ist in englischer Sprache gedreht, mit einem britischen Cast. Und noch etwas ist anders als sonst bei Peter Luisi. Josh Wirsch von der Filmredaktion hat darüber mit Jodok Hess gesprochen. Und Jodok Hess fragt ihn als erstes, was diesen Film denn so speziell macht.
Ja, ganz einfach. Also Peter Luisi schreibt seine Drehbücher normalerweise selbst, aber das hier hat er erst in Auftrag gegeben und zwar nicht bei einer Autorin oder einem Autoren, sondern er hat ChatGPT dazu verwendet. Also ChatGPT, ganz verkürzt, das ist eine künstliche Intelligenz, die kann schreiben, Geschichten erfinden, Dialoge, Szenen, alles möglich und ChatGPT verwendet dazu natürlich auch alles, was im Netz ist und das ist viel.
Also Luisi hat quasi den Stier bei den Hörnern gepackt. Jetzt fürchten sich ja viele Schreibende davor, dass sie eines Tages von einer Software ersetzt werden könnten, aber er geht darauf zu und probiert es einfach mal aus.
Genau, ausprobieren, das ist hier auch genau das Richtige, weil das ist, was es ist, ein Experiment, sogar ein ziemlich abgründiges Experiment ist das, denn Luisi hätte ja einfach sagen können, ChatGPT, schreib mir einen neuen Teil von Herr der Ringe oder so, aber nein, er hat gesagt, hey, ChatGPT, schreib mir eine Geschichte über einen Drehbuchautoren, der herausfindet, dass künstliche Intelligenz besser schreiben kann als er. Also das war die Vorgabe, quasi ein Kurzschluss. Schreibende künstliche Intelligenz soll über künstliche Intelligenz schreiben.
Und daher wohl als auch der Filmtitel, der letzte Drehbuchautor, The Last Screenwriter. George, was taugt denn der Film?
Das ist eine heikle Frage jetzt, weil man ja dann sagen muss, wie gut kann ChatGPT schreiben. Luisi war nämlich wirklich konsequent, es ist ein reines Maschinending. Luisi hat nichts redigiert, er hat ausschließlich gekürzt. Wobei, also dann doch, außer dem Buch ist dann alles menschlich. Regie, Kamera, Schnitt, Musik, Dekoration, Schauspiel, da stecken überall Menschen dahinter. Nur das Buch ist Maschine. Und jetzt, ja, zur Frage, was taugt die Sache? Also der Film ist nicht besonders spannend und auch nicht aufwühlend. Aber gerade das ist ja nicht das Ziel, sondern das Ziel ist die Botschaft, zu sagen, so schreibt eine Maschine heute, jetzt schaut mal her, ob euch das überzeugt.
Kein Gut oder Schlecht von dir also. Aber dann nochmals zur Handlung. Da ist also ein Drehbuchautor, gespielt von einem Schauspieler und dann?
Also ja, das ist diese Geschichte und die hat sich ChatGPT so ausgedacht. Die geht so. Ein preisgekrönter Autor, der ist fest überzeugt, dass keine Maschine das kann, was er kann. Er wird dann aber trotzdem aufgefordert, sich von einem solchen Programm helfen zu lassen, einfach mal, damit er schneller wird und dieses Programm, das steuert zuerst Ideen bei, wird dann aber immer übergriffiger, reißt die Stoffentwicklung an sich und greift dann auch in das Privatleben des Autors ein, was diesen natürlich in eine Krise stürzt. Wobei, es gibt dann natürlich zum Ende eine Auflösung, auch daran hat ChatGPT gedacht, aber den Schluss verraten wir natürlich nicht.
Und merkt man, dass es nicht von einem Menschen geschrieben wurde?
Ehrlich gesagt, ja, man merkt es natürlich auch, weil man es weiß, aber die Dialoge, die sind sehr, sehr erklärend. Die Figuren sagen immer genau das, was sie sagen müssen, um eine Szene vorwärts zu bringen. Und weil das halt immer so streng handlungsorientiert ist, bekommt es sehr schnell eine sterile Note. Und es ist auch repetitiv. Da ist ein Satz, der lautet, Menschen haben echte Gefühle, eine Maschine nicht. Und das sagen die Figuren immer und immer wieder. Es ist schon fast unheimlich. Aber interessanter finde ich eigentlich eher, ChatGPT baut tatsächlich auch Überraschungen und Wendepunkte ein in so einen Plot. Nur macht das die Software noch nicht besonders geschickt.
Und ein Fazit? Ist das sehenswert?
Absolut sehenswert, es kostet ja nichts, es steht heute gratis im Internet und es ist, wie gesagt, es ist lehrreich, es ist abgründig, nur ist es halt echt nichts, das wirklich ans Herz geht. Zum Glück, könnte man sagen.
Josh Wirsch zum Film The Last Screenwriter. Vom Film zur Literatur. Es ist immer ein Großereignis in der deutschsprachigen Literatur, wenn Sascha Stanišić ein neues Buch veröffentlicht. Schon sein Debütroman war ein Riesenerfolg. Und jetzt also sein neuestes Buch, ein Erzählband mit einem Titel, der so lang ist, dass er eigentlich selbst schon eine Geschichte ist. Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne. Was es mit den Gießkannen auf sich hat und wo bei einem Grab eigentlich vorne ist, das weiß Tim Felchlin.
Vom Grabstein weg, da ist vorne. Und wenn die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne platziert wird, dann signalisieren Witwer und Witwen, dass sie wieder verfügbar sind für eine neue Liaison. Das ist der Gießkannencode auf Friedhöfen. In Sascha Stanišićs Erzählung, die auch titelgebend war für sein neues Buch, glückt ein solcher Kennenlernversuch mit der Gießkanne. Wen lerne ich in meinem Leben kennen? Welche Möglichkeiten lasse ich ungenutzt? Was wäre, wenn ich eine Entscheidung anders getroffen hätte? Diese Fragen stellen sich die Figuren in Stanišićs Geschichten. Die Erzählungen sind alle miteinander verwoben und doch ganz unterschiedlich. Da ist die türkische Putzfrau in Wien, für die plötzlich die Zeit stillsteht und sie eine lebensverändernde Entscheidung trifft. Da ist der Familienvater, über den man schmunzelt, weil er Panini-Bildchen sammelt, Pokémon Go spielt und fast daran verzweifelt, dass ihn sein 8-jähriger Sohn jedes Mal bei Memory schlägt. Jenes Piraten-Memory, das für den Vater dann aber auch zum Sinnbild seines eigenen guten Lebens wird. Oder die 4 Ausländerjungs aus prekären Verhältnissen, die in einem Weinberg bei Heidelberg abhängen und sich überlegen, dass man unbedingt einen Anproberaum für die Zukunft erfinden müsse.
Wie super wäre es, wenn es einen Proberaum für das Leben gäbe. Du gehst in den rein und probierst dann 10 Minuten aus der Zukunft. Wie bei Deichmann, nur nicht mit Schuhen, sondern mit dem Schicksal. Kostenpunkt 130 Mark. Falls dir dann gefällt, was du siehst, kannst du es direkt einloggen und dich gleich darauf freuen, weil diese 10 Minuten, die werden 100 pro irgendwann kommen.
Der Ausgangspunkt für Stanišićs Ideen der guten Zukunft liegen in seiner Kindheit. Als 14-Jähriger flüchtete er mit seinen Eltern vor dem Krieg in Bosnien nach Deutschland. Der Teenager Stanišić malte sich Geschichten aus über ein anderes Leben, ein besseres Leben. Auch dieses 14-jährige Ich lässt Stanišić in seinem Erzählband auftreten. Um als cool zu gelten, flunkert der seinen Kumpels vor, seine Sommerferien auf Helgoland zu verbringen. Statt auf Helgoland zog es den Jugendlichen aber Tag für Tag mit ein paar Butterbroten als Proviant auf einen Hochsitz im nahen Wald.
Der Hochsitz war meine Insel. Ich hatte Bücher ausgeliehen für gefühlt 5 Jahre. Wasser holte ich aus einem Brunnen im Wald. Ich las, aß die Brote und beobachtete eine Spechtfamilie. Und ich schrieb auch von jener Zeit auf Helgoland. Ich glaube, in jenem Sommer auf jenem Hochsitz und auf jener Insel bin ich Schriftsteller geworden.
Und was für ein Schriftsteller! Irrsinnig witzig und voller Fantasie, schreibt Stanišić. Und gleichzeitig hochpolitisch, weil er die Nöte seiner Figuren nie aus den Augen lässt. Liest man seinen Erzählband, dann kann man nicht anders als fest daran zu glauben, das gute Leben ist möglich. Klar, es kann natürlich einfach bei der guten Geschichte bleiben, aber mit seinen Erzählungen beweist Stanišić, dass gute Geschichten die Welt bereits ein bisschen besser machen.
Tim Felchlin über den neuen Erzählband von Sascha Stanišić mit dem tollen Titel »Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne.« Das Buch ist im Luchterhand Verlag erschienen. Sascha Stanišić ist übrigens heute am Literaturfestival Zürich und liest aus seinem Buch. Die Veranstaltung im Botanischen Garten ist bereits ausverkauft, aber auf der Homepage des Literaturfestivals Zürich gibt's noch Tickets für den Livestream. Das war's für den Moment aus Kultur und Gesellschaft. Am Mikrofon war Simon Buri.
Kultur. Kultur kompakt.